Bremen 2 – Gesprächszeit.
Traumatische Erlebnisse in der Kindheit prägen einen Menschen oft sein ganzes Leben lang. Manche schaffen es aber aus eigener Kraft oder mit Hilfe von anderen, damit abzuschließen und ihr Schicksal in eine positive Richtung zu lenken. Wie zum Beispiel John McGurk aus Osnabrück. Der gebürtige Schotte wurde in seiner Kindheit selbst schwer misshandelt und seit rund 30 Jahren setzt er sich nun für den Schutz von Kindern ein. Er organisiert Spendenläufe und sammelte bislang mehr als 1,5 Millionen Euro bei Marathonläufen in Deutschland und Europa, aber auch in Brasilien, Südafrika und den USA. Heute ist er zu Gast in der Gesprächszeit. Herzlich willkommen, John McGurk.
Ja, wunderbar hier zu sein. Vielen herzlichen Dank.
Herr McGurk, Sie sind in den 60er und 70er Jahren in schwierigen Verhältnissen groß geworden. Zunächst bei Ihren Eltern, die kaum für Sie und Ihre 7 Geschwister sorgen konnten. Und dann in einem Kinderheim, in dem Sie den Schlägen des Heimleiters ausgesetzt waren. Das alles spielte sich in Schottland ab. Wenn Sie heute zu offiziellen Terminen eingeladen werden, dann tragen Sie trotzdem einen Kilt. Warum machen Sie das?
Ja, der Kilt ist für mich was Besonderes, was Stolzes, die ich aus früher nie gedacht, ich würde besitzen. Mittlerweile habe ich 5 Stück und ich trage die alle mit vielen Stolz und Namen für das, was ich tue für notleidende Kinder.
Obwohl Sie dort so Schlimmes erlebt haben, was bedeuten Ihnen die Traditionen Ihres Landes heute noch?
Also ich liebe mein Land, ich liebe beide Länder, lassen wir uns so lieber sagen. Ich habe auch deutsche Staatsangehörigkeit angenommen, mein eigener behalten, sogenannte Dual Nationality. In Schottland liebe ich diese Gastfreundlichkeit, die Zusammenhänge auch unter den Armen früher. Es ist wie ein Kodex untereinander, wenn man wirklich nicht viel hat, man gibt trotzdem die Hälfte, die man hat, zu einem anderen. Es war und ist immer noch so ein unglaublicher, gastfreundlicher Land. Und ich habe jetzt das Glück, immer wieder zurückzukehren. Und ja, das liebe ich einfach.
Unter welchen Umständen Sie in Schottland groß geworden sind, wie sehr Sie das geprägt hat und was Sie heute dafür tun, dass es anderen Kindern besser geht. Darüber werden wir in der kommenden Stunde sprechen, in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2. Mein Name ist Katharina Lohmeier. Zu Gast in der Gesprächszeit ist heute der Marathonläufer und professionelle Spendensammler John McGurk. Herr McGurk, wenn Sie heute als Erwachsener von außen auf Ihre Herkunftsfamilie blicken, auf Ihre Eltern und Ihre 7 Geschwister, wie würden Sie die Situation der McGurks im Glasgow der 60er Jahre beschreiben?
Ja, sehr brutal, da wir wirklich durch eine Kindheit, die eigentlich nicht existiert hat, viel Qual erlitten haben. Mein Vater war ein schwerer Alkoholiker, der ständig meine Mutter mit häuslicher Gewalt angemeldet hat. Und die Unterlagen, die ich durch meine Recherche bekommen habe, steht geschrieben, am 27. Februar 1964 kommt der Vater betrunken nach Hause, schlägt die Mutter, 7 Monate schwanger, bewusstlos, wirft sie und John aus der gemeinsamen Wohnung, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was für Verhältnisse abgelaufen sind in einer traurigen Winternacht. Ja. Und dann ging das natürlich jahrelang weiter. Vater war immer betrunken, immer wieder. Einmal ist er so betrunken nach Hause gekommen, wo ich ihn angebettelt hat, ob ich etwas von seinem Essen haben dürfte und er wutentbrannt aufgestanden hat und mich angeschrien hat, willst du es haben? Hier, hol es dir und warf es gegen den Wand. Und im Kinderhilfswerk habe ich unglaublich hunderte von Einträgen von diesem Familie.
Konnten Sie das damals als Kind schon in Worte fassen oder denkt man dann als Kind, das ist irgendwie, es muss ja normal sein? Also wussten Sie damals schon, was Ihnen fehlt?
Teils kann ich nur sagen, aber damit schon geboren bist mit diesem Verhältnis und dann es gab keinen Tage, wo es zu lachen gab. Man glaubt wirklich, es ist normal. und man akzeptiert das irgendwie, aber als Kind, und das Allerheiligste von jeder Mensch ist seinem Kindheit, das prägt, weil diesem Leidensweg, die bleibt bei einer, die geht nie weg.
Haben Sie sich einsam gefühlt?
Ja, doch. Öfters wir saßen dann oder lagen, wir waren öfters in unserem kleinen Schlafzimmer eingeschlossen mit vier Geschwistern in ein Bett. Und da haben wir meistens alle geweint. Ich kann mich noch an einen Moment, wo meine ältere Schwester Mary sehr traurig war und viel am Weinen war. Ich habe meinem Stärker gesagt, Mary, wenn du nicht weinst, dann weine ich auch nicht. Und wir haben viel Einsamkeit gespürt und sehr viel geweint untereinander.
Ihre Mutter hat die Familie verlassen, als Sie 11 Jahre alt waren. Hm. Ihr Vater hat Sie und Ihre Geschwister daraufhin ins Heim gegeben. Sie wurden dabei von Ihren Brüdern und Schwestern getrennt und landeten in einem Heim in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dumfries.
Ja, perfekt. Ja.
Ungefähr 1,5 Stunden von Glasgow entfernt. Der Leiter dieses Heims, der hat Sie und die anderen Kinder schwer misshandelt. Sie wurden geschlagen dort. Können und wollen Sie uns das nochmal beschreiben?
Ja. Es würde viel zu lange dauern, in jeder Detail der Brutalität durchzugehen, aber ich komme zu einem Moment als der Heimvater, wo er mich richtig zeigen wollte, wie er als Persönlichkeit in der Öffentlichkeit steht, als der Heimleiter, der alle diese armen Kinder aufnimmt. Als ich einen Albtraum hatte, dass meine Mutter krank ist, da lief ich weinend die Treppe runter in seinem Büro und dann saß er natürlich da mit vier Personen allem Alkohol am Trinken. Er war ziemlich weit vorgeschritten mit seinem Alkoholkonsum und dann ich stand da natürlich weinend dort und habe ich gebeten, dass er meine Mutter anruft oder findet, dass sie ist krank und das war diesem unglaubliche Sehnsucht nach Kinderliebe. Und der eine oder andere versnobte Bemerkung kam von den anderen Angetrunkenen. Schau mal, der kleine Junge hat seine Pyjamas nass gemacht und er ist aufgestanden. Und dann hat er seine Hand auf meine Schulter gelegt. Und da habe ich gedacht, oh, guck mal, der zeigt mir doch Zuneigung. So ist diesem Kinderherz. Aber als wir die Treppe rausgingen, die Treppe hochstanden, zwei von den anderen Heimjungs, die gehört haben, dass ich am Wein und weggelaufen bin. Und dann drehten die rum, John, warum weinst du? Und der Mr. Smith dreht um, schreit die beiden Jungs an, ihr geht in eurem Zimmer, sonst passiert euch das Gleiche. Ja, dann war für mich klar, oh oh, hier passiert gleich was Böses. Da habe ich ihn angefleht, angebettelt, dass ich ihn nie wieder stören, ich werde nie wieder was sagen. Ja, und dann ging es Sekunden weiter bis um meine Kinderzimmertür. Da mit der linken Hand packte er an den Rahmen, der rechten Hand ging von meinen Schultern zu meinem Nacken und dann warf er meinen kleinen zerbrechlichen Körper gegen die Wand und dann platzte meine Nase auf und ich war am Schreien und dann prügelt er nonstop und tritt auf mich hinein. Und irgendwann hörte ich einfach auf zu schreien. Irgendwas hat in meinem Brust eine Umschaltung war. Also für mich heute war das in diesem Moment der endgültige Tötung meiner Kinderseele. Und ich hörte auf zu weinen und starrte ihn an. Und er sprang auf einmal zurück. Ich sage es auch in meiner kindischen Vorstellung von damals, dass mein Schutzengel da war. Aber wahrscheinlich hat er gedacht, oh, ich bringe ihn um. So weit ist er gegangen. Ich lag da in meinem eigenen Blut, in meinem eigenen Blutlöcher. Und dann drehte er um und schrie mich an, dass ich aufhören sollte, die Treppe runterzufallen. Das ist, was ich nächsten Tag an den Schüler sagen sollte. Nächsten Morgen, als ich in der Schule zusammengebrochen bin, die Lehrerin nahm mich direkt ins Krankenhaus. Und die Krankenhäuser haben es auch verleugnet. Auch das habe ich schriftlich. Steht geschrieben, wir fangen an mit John, diesem kleinen Junge, mit 3-mal antidepressiven Tabletten per Tag, 25 Milligramm. Ich saß da wie benommen, monatelang. Also Mr. Smith hat meine Kindheit ermordet und die Ärzte haben meine Seele zur Ruhe gestellt. Es war's. Und ich habe alle Beweise und Unterschriften und es steht mit Ärztennamen und Tabletten und Dosierung. Unglaublich. Da waren keine da, die überhaupt auf uns aufgepasst. Wir waren ausgeliefert regelrecht.
Sie haben einmal versucht, aus dem Heim zu fliehen. Im tiefsten Winter haben Sie sich zu Ihrer Mutter im anderthalb Stunden entfernten Glasgow durchgeschlagen. Wie hat sie Sie empfangen damals?
Ja, das war ein unglaublicher Ausflug. War wirklich tief im Winter. Die Polizei hat mir gepackt in Glasgow, in den Straßen, wo meine Mutter gelebt hat. Und der Polizei, herzlichen guten Mensch, muss ich sagen, hat Mitleid und haben mich wirklich zu den Tür mitgenommen. Und dann klopfte die Polizei an. Meine Tür, da kam ein Mann, den ich nicht kannte, und fragte der Polizei, wohnt eine Georgina McGurk hier? Und er sagte, ja, wieso? Ja, sie soll bitte zum Tür kommen. Und dann kam meine Mutter die Treppe runter, sah mich, fang bitte an zu weinen, mein Herz voll am Pochen, mit Glück, mit Freude. Ich habe sie gefunden, ich habe sie gefunden, ich habe sie geschafft, anderthalb Stunden durch einen Schneesturm zu kommen, ich habe es geschafft und warte, dass sie in meinem Arm läuft, aber dann dreht sie um und läuft weg und dann sagt der Mann, der mein zukünftiger Stiefvater werden sollte, der schreit eigentlich der Polizei sein, schau mal, was sie angetan haben und donnert die Tür in unserem Gesicht zu. Und dann brach alles wieder in mir hinein und dann wusste ich nicht, wie ich sagen. Und der Polizist dreht er um, seinen Kopf zu mir runter und sagt, John, ich weiß gar nicht, wo du besser aufgehoben bist, in der Kinderheim oder hier. Und dann nehme ich zurück zu der Polizeirevier und dann nächsten Tag wieder zurück zu der Kinderheim. Und dann in der Kinderheim angekommen, boah, da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da abgelaufen ist. Das war wirklich einen so brutalen Epoche.
Sie leiden auch heute, mehr als 40 Jahre später, immer noch unter Albträumen. Haben Sie inzwischen Wege gefunden, diese Albträume abzuschütteln, wenn die wiederkommen? Oder sind das dann komplett verlorene Tage?
Nee, also die Traumata ist und bleibt ein Teil von mir jetzt. Es wird nie wieder weggehen. Ich habe hier in Osnabrück seit den letzten 3 Jahren habe ich so medizinische Hilfe angenommen. Die helfen durch die vielen Unterhaltungen. Aber es ist zu stark. Es ist so viel für eine Person, so viel Leid. Und das wird er niemals heilen können. Meine Botschaft ist, dass man muss es akzeptieren. Es wird niemals weggehen. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich habe gelernt, diesem Leid in Kraft umzusetzen. Und das ist meine Botschaft.
Aber das heißt, wenn so ein Albtraum kommt, dann ist der Schreck genauso da wie vor 45 Jahren.
Ja, ich wach teilweise immer noch ein Unterbewusstsein, weinend wach. Es ist über den letzten 10 Jahren viel besser geworden. Die sind aber immer noch da und immer noch sehr ausgeprägt. Danach schläft man und dann auf einmal kommt das alles in das Unterbewusstsein zu auf, dass die wirklich die Tränen im Gesicht immer noch runterlaufen.
Das, was Ihnen damals zu Heimzeiten immer wieder Halt gegeben hat, das war die Natur. Die Jahreszeiten, die Beziehung zu Tieren. Da gab es ein Pferd in der Nachbarschaft des Heims.
Ja, genau. Oh, das, deswegen heutzutage versuche ich mich umso mehr mit Natur zu kümmern. Aber damaligen Zeit, ich hatte niemanden, keine Freunde, keine Vertrauen. Wem denn auch? Wem soll ich vertrauen? Und dann, ich hatte immer meine Freude, wo die Blätter im Herbst runtergefallen ist oder ich irgendeinen bestimmten schönen Vogel gesehen habe oder einen Fisch springen sehen. Und dann bin ich ein bisschen spazieren durch den Wald und habe ich ein vernachlässigtes Pferd gesehen. Es sah sehr dünn aus und habe ich eine sehr große Freundschaft mit diesem Pferd gemacht und habe ich öfters mal einen kleinen Apfel aus Versehen in meine Hose gesteckt und dann bin ich mit dem Pferd wieder hingelaufen irgendwann. Ich hatte es so genossen bei ihm und nach ein paar Wochen kam er immer, wo er mich gesehen hat, angelaufen. Da hatte ich immer etwas mit, ab und zu Zucker ein bisschen genommen hat und so, solche Sachen. Und da habe ich so mit ihnen in meinem kindheitlichen Vorstellen meine Probleme ausgesprochen und so weiter. Er war der einzige wichtige Freund. Und es war nicht der letzte Freund, den ich in der Tierwelt gefunden habe.
Damit hatten Sie dann auch ein lebendiges Wesen, das Ihnen die Geborgenheit und Nähe gegeben hat, die Sie in dem Heim eben nicht bekommen haben. Das Heim konnten Sie dann aber recht plötzlich verlassen und zu Ihrer Mutter ziehen. Wie es dann weiterging, darum geht es gleich in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2. John McGurk, im Alter von 14 Jahren hat Ihre Mutter Sie wieder bei sich aufgenommen. Sie hatte damals einen neuen Lebensgefährten und war wieder einigermaßen gefestigt. Eine Ihrer Schwestern, Helen, ist bei der Geburt Ihres vierten Kindes verblutet. Eine weitere, Jean, hat sich als Erwachsene das Leben genommen. Das sind sehr schwere Schicksalsschläge. Wie hat sich das auf Ihre Beziehung zu den anderen Geschwistern ausgewirkt?
Erstmal zu den beiden toten Geschwister Helen und Jean, beide sind auf eine tragödische Art und Weise gestorben, die es gar nicht geben dürfte. Helen hatte niemals sterben sollen, dürfen, niemals. Die, nur weil sie in diesem Armutsviertel gelebt hat, war sie vernachlässigt, der Krankenwagen kam nicht und sie ist so qualvoll gestorben. Das hat mich wirklich wieder zurückgehauen. Und dann Jean, die auch in ein Kinderheim misshandelt worden sind. Die anderen Kinder hatten alle gute Heime, aber Jean ist auch schwer misshandelt. Und das Jean, und ich finde das wichtig zu erwähnen, der auch schweren Depressionen erlitten hat, sie war auch vorher eine erfolgreiche Sportlerin, hat Gold, Silber und Bronze bei den Paralympics gewonnen. Und als sie ins Krankenhaus kam, sie war Suizid gefährdet hat, sie hat es geschafft, in dem Schickwechsel die Krankenschwester sich zu erhängen. Und als ich diese Nachrichten bekomme, hier in Osnabrück, dann bin ich wirklich auf die Knie gefallen und habe ich selber extrem emotional geweint, weil ich konnte es nicht akzeptieren, es hat nicht schon wieder eine. Aber ich habe dann, wo ich wieder zu mir kam, da bin ich am Dom gegangen und habe ihm eine Kerze angezündet für Jean. Ich habe gesagt, Jean, ich lasse diesem Leben mir nicht kaputt machen. Ich werde für dich auch kämpfen. Und da sie nicht einen eigenen Grab hat, sie ist verbrannt und die Asche sind irgendwo zerstreut, das keiner weiß, habe ich mit meiner Frau einen kleinen Grabtafel mitgenommen, hier aus Osnabrück, mein Auto. Und dann sind wir hingefahren, haben wir neben meiner anderen kleinen Schwester Helen und meiner Mutter ihr Grabstein hingelegt. Dann habe ich für sie dort verabschiedet und geschworen, auch für Sie und für Helen werde ich weiterkämpfen.
Sie kämpfen ja nicht nur für Ihre beiden Schwestern weiter, sondern Sie setzen sich seit einigen Jahren auch dafür ein, dass Sie und die anderen Heimkinder vom britischen Staat entschädigt werden für das, was Sie an physischer und psychischer Gewalt erleben mussten. Eine Entschuldigung hat es bislang aber noch nicht gegeben, sagen Sie, weil derzeit noch nicht ganz geklärt ist, in wessen Zuständigkeit sich das Heim damals befand. Sie verfolgen das aber weiter, auch mit Hilfe eines Anwaltes, und haben auch schon vor einer entsprechenden Kommission in Großbritannien ausgesagt. In den 70er Jahren hatten Sie das große Glück, trotz der hohen Arbeitslosigkeit damals in Schottland, einen Ausbildungsplatz zum Maler und Lackierer zu finden. Als Sie anschließend aber nicht übernommen wurden, haben Sie sich entschieden, zum Militär zu gehen, ins Ausland, nach Deutschland und zwar auch damals schon nach Osnabrück. Was haben Sie sich damals davon versprochen? Warum war das so attraktiv für Sie?
Erstmal bei der Militär, in der Grundausbildung, war der allererste Mal, wo ich in mein Leben gefördert worden bin. Und ich war läuferisch war ich am dritten Platz und dann war ich ruckzuck Erster und so weiter. Ich war, erst einmal habe ich ein Gefühl, jemand zu sein. Und dann, wo ich gehört habe, wenn wir uns Ausbildung zu Ende ist, haben wir mehrere Regimente, beispielsweise mehrere Länder, wo wir aussuchen könnten. Ich, wenn ich das falsche Regiment ausgesucht hätte, ich wäre vielleicht in Hongkong oder Irland oder irgendwo anders gelandet. Aber der Regiment, den ich ausgesucht habe, war in Osnabrück stationiert. Und klar, Deutschland war natürlich unvorstellbar für mich als Little John. Aber ich war schon auf der Herausforderung jetzt von meinem Gefühl her gewachsen. Und ich habe gesagt, so, da möchte ich hin, nach Germany, nach Osnabrück.
Hier in Deutschland haben Sie in Osnabrück auch Ihre erste Ehefrau kennengelernt und Ihre erste Tochter bekommen. Die Ehe ging aber in die Brüche, als Sie mehr und mehr Alkohol getrunken haben. Was glauben Sie, war das Kompensation?
Ja, weil als mein erster Ehe gescheitert ist, dann fährt man wieder in diesem Loch. Man denkt, ja, komm, das hört gar nicht mehr auf. Dann denkt man einfach, man ist und bleibt einfach ein Niemand und man hat keinen richtigen Freunde, wo man hinging. Ja, und dann habe ich meinen ganzen Sorgen nur in Alkohol. Ich war kein Alkoholiker, aber ich habe einfach in den Nachts, wo es dunkel wird, alleine habe ich dann mehr getrunken. Ich war Kettenraucher. Ja, und dann irgendwann in einer Nacht hier in einer kleinen Einzimmerwohnung in Osnabrück war ich so betrunken, dass ich mich übergeben musste. Und das war nicht, wie man sich vorstellt, es war nur Blut oder ich tagelang auch fast nichts mehr gegessen. Ich war total untergewicht und dann habe ich nur Blut gebrochen. Und dann bin ich auf meinen Knien gefallen, als ich gebrochen habe. Und dann auf einmal kam ein Déjà-vu vorbei. Das war die identische Bild, die zu der Zeit 18 Jahre davor in der Kinderheim war, als Mr. Smith mich gegen die Wand geworfen hat. Da lag ich auch in diesem Blutlecker. Und das war fast die identische Bilder. Und diese Bilder schoss mir durch den Kopf, so dass ich dann gesagt habe, ach John, leg dich einfach hin und schlaf und wird nicht mehr wach. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach hingelegen da. Und ja, und dann ist etwas passiert, was ich selber bis heute gar nicht erklären kann.
Sie haben im vergangenen Jahr eine Autobiografie veröffentlicht unter dem Titel Aufstehen, Kilt richten, weiterkämpfen. Darin beschreiben Sie diesen Abend sehr eindrücklich und sagen, dass Sie damals im Grunde genommen bereit waren zu sterben, bis Sie eine Art Erscheinung hatten, eine Frau, die Ihnen gesagt hat, John, Gott hat dir ein großes Herz gegeben und er hat Großes mit dir vor. Hatten Sie vorher auch schon so eine starke Beziehung zu Gott?
Zu dem Zeitpunkt habe ich jeden Grund, nicht an Gott zu glauben. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Vorstellung von überhaupt von Gott oder Ähnliches oder ein Engel. Nur diesen kindischen Gedanken, die man daheim hat. Überhaupt nicht. Aber an diesem Abend, es war so unglaublich real und so viel stärker, die aus diesem Satz kam, hat mich bewegt, erstmal aufzustehen, zu duschen, zum Arzt zu gehen. Immer noch mit diesem Traum, mit diesem Gedanken, diesem Satz in meinem Kopf. Und dann natürlich die Ärzte haben mich ins Krankenhaus geschickt. Verdacht auf Magenkrebs war ein gutartiger Tumor, der geplatzt war. Und konnte das durch starke Tabletten heilen. Dabei blieb mir aber trotzdem immer noch diesem Satz. Was hat es für Bedeutung? Es war ja die einzige Traumbegegnung bis den Tag. Ich hatte niemals vorher so etwas erlebt.
Sie wussten nach dieser Begebenheit, dass Ihnen noch irgendeine besondere Aufgabe im Leben bevorsteht. Aber Sie wussten nicht, welche. Bis Ihnen Ihre innere Stimme dann sagte, Gott hat dir ein starkes Herz gegeben, nutze deinen Körper und mach dich fit.
Genau, richtig, ja. Klar ist, ich habe natürlich versucht, aus diesem Traum zu lernen, erstmal zu filtern und vielleicht ein bisschen in der Bibel zu lesen, habe mir nachgedacht, ich habe öfters gebetet und dann aus diesem Satz, diesem innerlichen Stimme mir da sagt, und sagt, weißt du was, John, zieh dein Kilt an, mach dich fit, hör auf zu rauchen und dann versuchen wir hier Charity-Läufer zu machen. Es wird lang und es wird hart. Aber es war der Anfang, war dort.
Über das Laufen sprechen wir gleich weiter. Vielen Dank, John McGurk. Zu Gast in der Gesprächszeit ist heute John McGurk, der nach schwierigen Startbedingungen in seiner Kindheit mit rund 30 Jahren begonnen hat, Geld für Kinderschutzorganisationen zu sammeln. Und zwar durch das Organisieren von Spendenläufen, bei denen er immer wieder Marathonstrecken zurückgelegt hat. Dass er damit begonnen hat, das liegt nun fast 30 Jahre zurück. Herr McGurk, wie haben Sie mit dem Laufen begonnen? Sie sagen heute, diese Art und Weise würden Sie nicht unbedingt weiterempfehlen.
Ja, gut, nach einem schwierigen Start bedeutet 3 Kilometer laufen und wenn ich sagen darf, und es ist auch wirklich passiert, ich musste auch noch paar Mal in die Gebüsche gehen und übergeben. Ich war so unfit, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber immer diesem einen Satz hat mir geprägt, wenn ich kaputt war. Ich sagte, warum macht man das? John, Gott gab dir ein starkes Herz und Gott hat Großes mit dir vor. Er sagt, ich habe das so eingeprägt bekommen in meinen Kopf und in mein Herz, dass ich immer wieder gepusht habe. Einmal der Gedanken, diesem Satz, die Kinder sind meine Aufgabe.
Was glauben Sie, warum ist es gerade das Laufen geworden? Sie hätten ja auch eine andere Sportart wählen können, um eben diesen Auftrag zu erfüllen.
Ja, das ist sehr, sehr gute Frage, weil damals, als ich meinen Weg zu Gott gefunden habe durch den Traum, habe ich gesagt, aber ich bin niemand, was kann ich machen? Ich habe keine finanziellen Möglichkeiten, kein Netzwerk, keine Freunde, keine Sponsoren, was kann ich machen? Und diesem gleichen innerlichen Stimme sagt John, Gott gab dir ein starkes Herz, nutz deinen Körper. Also das war für mich klar. Und das ist etwas, das mir keiner verbieten kann. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nach Ponce und nach Pilatus laufen, wenn ich will. Es lag alles bei mir. Ich hatte es an meinen eigenen Händen oder Beinen. Und da habe ich gesagt, so, das nutze ich. Ich nutze meinen Körper. Es würde eine Zeit kommen, wo man viele andere Dinge macht, nach der Gründung meines Vereins Sport for Children's World. Da, wo wir etwas professionell geworden sind, sind wir alle Wege gegangen. Aber die Laufen werden immer unserem Botschaft, selber durch den Verein und alles. Und viele Freunde, die hunderte Mitglieder mittlerweile haben und unserem festen Team. Weil es ist mir immer wichtig, einmal das Geld zusammen für die Kinder, wo alles 100% gespendet wird, aber gleichzeitig die Botschaften, die Themen, die Menschen, die auf uns schaut, schaut auf die Themen.
Ein großes Ereignis neben Läufen in Brasilien und Südafrika war zum Beispiel auch der Lauf zum 10-jährigen Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September in New York. Dass Sie daran teilnehmen konnten, das liegt vor allem daran, dass Sie eben gut auf Menschen zugehen können. Den Kontakt zu den Veranstaltern haben Sie damals über Umwege an der Feuerwache am Ground Zero bekommen. Das ist ja eine stetige und manchmal sicher auch müßige Arbeit, sich immer wieder ins Gespräch zu bringen, bei der man auch mal eine Abfuhr hinnehmen muss. Woher nehmen Sie Ihre Motivation und die Kraft dafür?
Der Satz aller Sätze. Das ist auch so. Ich weiß mittlerweile nach 30 Jahren, und wie gesagt, mein großer Wunsch damals war 1 Million Deutschmark, unvorstellbar, zu erreichen. Mittlerweile ist es, wenn ich so noch zurückdenken darf, 3 Millionen Deutschmark ungefähr, wenn nicht schon mehr. Und man sieht, was da für Möglichkeiten gibt. Diese Kraft ist da jetzt drin, weil ich glaube, wir alle Menschen haben die Möglichkeit, was Großartiges zu bewegen. Der eine kleiner, der andere größer, kleine Unternehmen, kleine Verantwortung, größere Unternehmen, größere Verantwortung. Aber wir Menschen sind nicht nur geboren, um zu sterben. Wir sind hier, wir sind eine riesengroße Familie und wir gehören alle dazu. Und ich glaube einfach daran, dass egal welcher Weg ich gehe, es geht nicht um mir, ich verdiene keinen müden Cent. Es ist einfach eine Botschaft von diesem gebrochenen, misshandelten Junge, dass wir alle so Großes fähig sind.
Sie sind jetzt 59 Jahre alt und Ihre Knie machen nicht mehr so richtig mit. Im Frühjahr haben Sie ein neues Gelenk bekommen. Was bedeutet das Älterwerden für Sie? Was wäre, wenn Sie eines Tages nicht mehr Langstrecken laufen könnten?
Oh, das habe ich keine Sorgen für, weil ich traue meinem Weg jetzt. Es würde mir irgendwas in die Füße gelegen oder in die Hände, das sollte ich umsetzen, das werde ich tun. Aber mein Kopf, mein Herz ist voll mit Ideen, voll mit Ideen. Es geht nur darum, wie kann man die umsetzen finanziell. Wenn die finanziell Problem nicht da wäre, wäre ich nur unterwegs am Sachen am machen. Was mir immer am Herzen gelegen hat, und der fängt jetzt so richtig an, Natur und Kinder gehören zusammen. Und das ist ein weiteres Ziel für mich, das ich in den nächsten Jahren auch umsetzen werde.
Also das heißt, es wird Ihnen auch vielleicht eines Tages ohne das Laufen nicht langweilig werden.
Nein.
Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen und wurden von Papst Franziskus geehrt. Sie haben schon haufenweise Promis getroffen und konnten zum Beispiel Rudi Assauer als Ehrenpräsident Ihres Vereins Sportler for Children's World gewinnen. Das ist der glamouröse Teil Ihrer Arbeit. Was war Ihnen denn von all diesen Dingen am wichtigsten?
Also die Begegnung natürlich mit Herr Gauck oder der Papst und so weiter, die waren alle besonders. Die werden immer besonders sein, weil es sind individuelle Momente, die man bestätigt bekommt, was man für Möglichkeit existiert. Aber bei Rudi war eine Persönlichkeit. Das ist, wie man ihn im Fernsehen gekannt hat. Und die Begegnung mit ihm, wir haben viel gelacht, er hat viel Stories erzählt und war eine unglaubliche Freundschaft da. Und der wird immer so von seinem Art besonders sein.
John McGurk, Sie haben Anfang der 90er Jahre ein zweites Mal geheiratet und zwei weitere Kinder bekommen. Ihre Frau ist Ihre wohl wichtigste Unterstützerin und Sie sind inzwischen sogar mehrfacher Großvater. Hatten Sie nach Ihrer gescheiterten ersten Ehe und eben nach den Erfahrungen, die Sie in der Kindheit gemacht haben, jemals Zweifel, selbst ein guter Vater, Ehemann oder Großvater sein zu können? Wie schwer ist das, wenn es einem an guten Vorbildern fehlt?
Ja, das war in der Tat wirklich war. Ich hatte sehr großen Respekt und Angst davon, weil man als Kind nicht gelernt hat. Und alle die Brutalität, die man von den Erwachsenen bekommen hat zu der Zeit, das prägt man einer, weil man fragt man sich selber, kann ich überhaupt ein guter Vater, ein guter Ehemann sein? Andersrum, ich hatte in den letzten 30 Jahren die Bestätigung öfters bekommen, dass ich alles richtig gemacht habe, indem ich die Kinder total verwöhnt habe. Und meine Frau, die ich so dankbar dafür bin, ein starker Mann braucht eine noch stärkere Frau, alle diese Wege zu lassen, zu gehen, weil es ist ein Vollzeitjob, neben dem Vollzeitjob. Aber meine Kinder, und besonders jetzt hier der Nico, der gerade einen kleinen Junge bekommen hat, er hat auch seinen Junge nach mir genannt, John McGurk Jr. quasi. Ne? Und Little John hat auch schon sein zweiter Kilt schon mittlerweile. Ne? Also das wird auch noch weitergegeben. Nein, der für die Kinder hat mehrfache Bestätigung bekommen und von meiner Frau. Also ich denke mir, ich bin diesem
Teufelskreis
herausgekommen und habe ich das gut gemeistert, kann ich mir ruhig sagen.
Wissen Sie, wie Sie das gemacht haben?
Ich bin einfach ein Mensch, der positiv denkt. Ich muss wirklich vieles passieren, dass ich aus der Ruhe gebracht wird. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch, positiv. Und da sind so viel passiert in den letzten 30 Jahren. Und da passiert so viel jetzt. Auch wenn ich älter bin oder noch im Kniegelenk, ich bin längst nicht fertig.
Gewalt wird oft von einer Generation an die nächste weitergegeben. Sie haben das geschafft, diese Kette zu unterbrechen. Trotzdem leiden Sie heute noch unter Albträumen und Sie sagen, Sie werden zu Lebzeiten nie ganz geheilt werden können. Das klingt schon traurig. Trotzdem haben Sie eben dieses schöne Leben, was Sie auch schon beschrieben haben mit Ihrer Familie. Aber wie hart mussten Sie dafür arbeiten, das Schöne sehen zu können?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie hart. Also ich habe immer die Kleinigkeiten im Leben genossen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, was ich nie besitzt habe. Und ich bin so dankbar dafür. Ich fühle keine Neid. Ich fühle es nicht. Es existiert in meinem Körper nicht. Ich freue mich für jeder. Ich freue mich für mich auch selber. Ich freue mich, wenn ich irgendjemand mein Buch verschenke oder ähnliches. Ne? Und ich freue mich einfach darüber, über die kleinen Dinge im Leben. Und wenn man diese Dinge hat und akzeptiert und keinen Neid hat, Neid ist eine ganz schlimme Sache, dann kann man auch so einer der glücklichsten Menschen werden. Und wer viel hilft, kann sich auch gut fühlen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sich gern Ihren Personalausweis angucken und Ihren Namen lesen oder auch hören, wenn Ihre Frau Ihren Namen ausspricht, John, gerade jetzt, wo es noch Little John, Ihren Enkelsohn gibt. Warum ist das für Sie so wichtig?
Ja, aber früher war ich ein Nobody, also absolut. Kein Leben, keine Kindheit und ein würdeloser Mensch, die musste für alles dann hart arbeiten, erkämpfen. In der Heim war man entweder nur etwas oder ein Stück Dreck, so wie Mr. Smith uns öfters genannt hat. Man hat auch seinen Namen teilweise vergessen. Und da habe ich öfters mal für mich, wo ich in der Recherche und in der Vergangenheit auch mit meinen Geburtsurkunden geguckt und gedacht, Mensch, was ist aus diesem Nobody diesem, wie es bezeichnet worden, auch in die Unterlagen, die Kinderhauswerke gesagt, diesem Junge hat keine Chance auf eine Zukunft. Und dann liest man, guckt man drauf und sagt man, okay, schau mal jetzt, was passieren kann, wenn man nur ein bisschen dran geglaubt wird und selber an sich selber glaubt, was da für Möglichkeiten gibt. Und ich habe immer öfters geguckt, John Alexander Carruthers McGurk, keine Ahnung, wo meine Mutter den dritten Namen hat.
Aber wie lautete der?
Carruthers.
Oh, das klingt sehr schottisch.
Ja, ja, ja. Nee, das ist, da hängt so eine kleine Fabel an der Geburtsurkunde.
Sie werden im kommenden Februar 60 Jahre alt. Jetzt im August haben Sie nach mehreren Jahrzehnten als Papiermacher einen neuen Job angenommen. Sie sind nun hauptberuflich beim Osnabrücker Zoo für die Themen Fundraising und Nachhaltigkeit im Einsatz, also für genau das, was Sie seit Jahrzehnten ehrenamtlich machen. Was glauben Sie, wird es noch mehr solche schöne Überraschungen in Ihrem Leben geben?
Oh ja, definitiv, definitiv. Ich freue mich auch, ja gut, ich werde Februar 60, fühle mich überhaupt nicht danach, auch mit meinem neuen Kniegelenk. Fühle mich gut, fühle mich auch sehr würdevoll und alles das, was meinem Leben entnommen worden ist. Und ich freue mich auf die großen Herausforderungen so, weil das ist auch ein Teil von, liebe Gott, seinen großen Plan für Natur, für Kinder. Jetzt im Zoo für Nachhaltigkeit, für Artenschutz, auch Kinderprojekte und so weiter. Und ich weiß, wie wichtig Natur und Tiere sind für Kinder, die so wie ich ein Traumata erlebt haben. Da basteln wir auch in unterschiedlicher zukünftiger Projekte. Es wird keine Langeweile geben und es wird mit Sicherheit in der Zukunft der eine oder andere große Überraschung. Ich freue mich schon auf 2021. 2021 wird es ein riesengroßes Kinderprojekt über 6 Länder nach Schottland und Irland geben mit der Titel Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ich möchte zum Ende der Sendung noch einmal zurückgehen in das Schottland der 60er Jahre. Was glauben Sie, was hätte der 11-jährige John gedacht oder auch gesagt, wenn er einen Erwachsenen wie Sie hätte treffen können?
Das wäre für ihn der größte Vorbild, die er braucht, um groß zu werden. Meinem Ziel ist, als betroffener Erwachsener, als Botschafter für Little John von damals zu sagen, ihr schafft das. Glaubt an euch, glaubt an das Leben. Das Leben, trotz aller Ups und Downs, lohnt sich immer zu leben.
John McGurk, ich sage vielen, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Wer die Geschichte von John McGurk noch einmal nachlesen möchte, dem sei sein Buch Aufstehen, Kilt richten, Weiterkämpfen empfohlen. Es ist im SCM Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Sie können dieses Gespräch natürlich aber auch noch einmal nachhören. Sie finden es im Internet auf der Bremen 2 Seite und in der ARD Audiothek im Podcast-Angebot von Bremen 2. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagt Katharina Lohmeier.
Bremen 2 – Gesprächszeit.